vielleicht soweit der Vortrag.
Ja, herzlichen Dank nochmal. Da sind viele Fragen. Ich darf vielleicht gleich anfangen zu Jakobus 5, was wir gelesen haben aus dieser Sicht. Also für mich sind dort zwei Verheißungen Gottes. Wir müssen ja immer sehen, was hat Gott verheißen bei den Kranken. Der erste ist, der Herr wird ihn aufrichten, also nicht heilen, ne? Körperliche Heilung nicht, sondern wird ihm Trost geben, heißt es. Und der zweite, wenn er Sünden getan hat, so wird ihm vergeben werden. Also die Sündenvergebung hat der Herr immer zugesagt. Und wie gehen wir nun davon in Krankheitsnot auf, wenn wir im Dienste stehen? Und da ist mir eigentlich immer eine Hilfe, um die Souveränität Gottes auch da zu achten. Herr, wenn du willst, dass ich dir weiter dienen soll, dann kannst du mich gesund machen, aber dein Wille geschehe. Ja, das war die ganze Souveränität, aber die Bereitschaft, ihm Ehre zu geben, hier betonen. Da haben Christoph und ich ihn auch in einer Notsituation, darf ich einfach mal erzählen, wir waren in der Wüste Gobi und es kam ein Sandsturm auf. Der war schrecklich, ne? Christoph, ins Gesicht kriegte man alles. Die Mongolen haben versucht, das Auto immer leer zu buddeln, aber je mehr sie buddelten, versank das also immer mehr. Wir hatten also früher geprüft, da war nur Sand drum. Dann sind wir ins Gebet gegangen, nicht, Christoph? Und da haben wir dann auch gebetet, wenn du willst, nicht, wir sind bereit, dir weiter zu dienen. Wenn du willst, kannst du uns hier rausbringen. Es war also menschlich gesehen hoffnungslos. Nicht? Aber und sag doch, wie du damals den Sturm gestillt hast am See Genezareth. Und dann waren wir natürlich gespannt, wie reagiert der Herr auf unser Gebet. Und nach ungefähr 15 Minuten war das ungefähr, hielt der Sandsturm, legte sich. Aber nun waren wir noch immer da, das Auto verbuddelt. Und dann war es eigentlich so, wir hatten gesehen, das war hoher Sand, nicht? Das ist also kaum unmöglich. Aber ich erinnere mich, dass wir rechts und links nicht geguckt hatten, da war nur ganz wenig Sand. Und dann konnten wir wieder mit rausfahren, nicht? Und haben sofort dem Herrn gedankt, auch in der Freude, ihm weiter zu dienen. Also das wollte ich mal so als Zeugnis auch sagen. Ja, über Wunderheilung. In Russland ist ja bekannt der Wunderheiler Kaspirowski. Kennen Sie ihn auch, ne? Ja, der sagt also, wenn Sie geheilt werden wollen, dann stellen Sie ein Glas Wasser auf den Fernsehapparat und schalten den Fernsehapparat an. Und am nächsten Sonntag fragte der Pastor, ich weiß nicht, welcher Gemeinde, wer hat das gemacht? Da gingen die Finger in der Gemeinde hoch und dann hat er eine Bußpredigt gehalten. Bruder Krüger, der auch in der Baptistengemeinde war, erzählte mir, dass sie in demselben Gebäude, wo Kaspirowski sein Sachen einer Andacht hat. Da haben sie also auch gebetet, ja. Und Kaspirowski musste dann abziehen, weil Störung war, ja, durch Gläubige. Also das wurde auch. Ja, dann vielleicht noch Rainer Bondke hatte in Kassel auch Heilung, wenn sie geheilt werden wollen, den Heiligen Geist durchs Mikrofon so durchgepustet, ja. Und sagte, ja, die Heilungen, die dort auftraten, waren psychosomatisch, sind auch alle überprüft worden, da ist keiner gesund geworden. Obwohl sie behaupteten, also das psychosomatisch kann man ja nicht exakt überprüfen. Ja, dann eine Frage noch zu den Heilungswundern der katholischen Kirche in Lourdes. Menschen gehen da, ich bin auch schon mal solcher Wallfahrt von einer Patientin eingeladen worden. Sie meinte es sehr gut mit mir, aber das können Sie sich vorstellen, dass ich da natürlich nicht mitgefunden. Es wird immer gesagt, es wird dann von Ärzten überprüft und Heilung ist also auch da passiert. Ärzteteam und was alles, aber ich traue da dem Frieden nicht ganz. Ne? Ja, dann wollte ich eine Frage stellen, ja, Zeugen Jehovas, Bluttransfusion, dass sie das vermeiden oder ablehnen und dass tatsächlich Menschen dann gestorben sind, deshalb, die werden natürlich gerichtlich verfolgt, auch wenn sie das ablehnen. Oder auch im Schwarzwald geschehen, Eltern haben gesagt, nein, hatte Blinddarmoperation, das Kind soll nicht operiert werden. Wir beten dafür, gesund beten. Und das Kind ist dann gestorben und dann gab es also auch eine gerichtliche. Ne? Ich weiß nicht, ob du davon gehört hattest. Ne? Ja. Ja, also die Kreuzesnachfolge. Wer mir nachfolgen will, sagt, hier ist der, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also im Ertragen der Krankheit, nicht mit Blick auf Jesus, der uns in die Demut halten will, das ist die rechte Haltung, denke ich. Ne? Ja, vielleicht das noch.
Ich habe noch eine Frage. Ja. Also hier, Jesaja 53 hast du hier eingeführt und hast auch darauf verwiesen, dass ja hier also von Schmerzen, von Leiden in Vers 3 die Rede ist, aber in Vers 4 ist eben hier von Krankheit die Rede. Da hast du ja auch gesagt, das ist Krankheit, also sein kann körperlich, kann aber auch seelisch sein. Kannst du vielleicht nochmal hier aus diesem Zusammenhang, also das Jahr 53, erhärten, dass es sich nicht um die körperliche Krankheit handelt? Kannst du darauf nochmal eingehen?
Ja, nee. Ich meine, es ist ja klar, dass zum Beispiel im Grundsatz der Herr auch die körperlichen Krankheiten in einer gewissen Weise mitgetragen hat, in dem Sinn, dass wie alle Folgen der Sünde sie ja im Vollendungszustand weg sein werden. Und für das Volk Israel, denke ich, gibt es noch eine zusätzliche Verheißung im tausendjährigen Reich, dass sie da auch gesund sein werden, wenn sie nicht sündigen. Ja, das da glaube ich persönlich aus gewissen Verheißungen entnehmen zu wollen. Aber das gilt nicht für die Gemeinde. Ja, also ich denke, dass hier auf die Doppeldeutigkeit dieses Wortes gespielt wird in Jesaja 53. Also eine Bedeutung ist tatsächlich, dass in gewisser Weise auch die leiblichen Krankheiten durch das vollkommene Sühnopfer mit natürlich berücksichtigt sind. Das ist klar, wie alle Folgen der Sünde, ja? auch wie Armut und seelisches Leiden, Schmerz, Tränen, das wird ja alles nicht mehr sein im tausendjährigen Reich und auch im himmlischen Herrlichkeitszustand nicht mehr. Nur kann man eben nicht sagen, der Herr hat unsere Krankheiten schon getragen, wir müssen sie nicht mehr tragen. Ja? Das ist der Unterschied im Bereich zu der Sünde, können wir sehr wohl sagen, der Herr hat die Sünden für mich getragen und gesühnt, ich muss nicht mehr ins Gericht für die Sünde. Ja? Der Herr hat die Krankheiten in einem letztzeitlichen Sinn auch getragen, wie auch viele andere Folgen der Sünde, aber das wird heilsgeschichtlich erst im tausendjährigen Reich und im Vollendungszustand sich auswirken. Ja? Man kann eben in diesem Sinn nicht sagen, ich habe jetzt schon als Gläubiger der Gemeindezeit Heilung von allen Krankheiten als Implikation von Jesaja 53. Ja? Und in gewissem Sinn, denke ich, kann man auch das so verstehen, dass hier auch eben gemeint ist, er hat die Schmerzen und Leiden, die ich eigentlich verdient hätte, am Kreuz für mich getragen. Ja? Also man kann in einem gewissen Sinn in beiden Stellen Leiden einsetzen, wie es zum Beispiel die alte Elberfelder tut, ja? Dass man sagt, der Herr hat Leiden gekannt, und das stimmt ja ganz gewiss in seiner Erdenzeit, und er hat unsere Leiden und unsere Schmerzen getragen. Das heißt, die Qualen, die wir eigentlich im Gericht hätten erleiden müssen, die hat der Herr Jesus für uns erlitten, am Kreuz. Das stimmt auf jeden Fall. Schlachter hat zum Beispiel hier Krankheit noch gelassen, auch deshalb, weil eben in Matthäus 8 diese Stelle ganz bewusst mit Asthenia, mit Krankheit übersetzt angeführt wird, sodass das auch mit drin ist. Ja? Aber der Herr hat in Matthäus 8 für das Volk Israel zeichenhaft die körperlichen Krankheiten weggenommen. Aber das heißt nicht, dass auch ein Israelit hätte sagen können, ich habe das Recht auf körperliche Heilung. Ja? Sondern ich sehe es so, im tausendjährigen Reich wird es so sein, ein gläubiger Israelit, der nicht sündigt, bleibt gesund.
Tausendjährig reicht nur für Israel. Ne?
Ja, für Israel. Mhm. Ja. Da wird es sich nochmal verwirklichen. Da gibt es ja so Dinge, dass eben jemand, der 100 Jahre alt wird, noch als früh gestorben gelten wird und so weiter. Ja, da gibt es so ein paar Verheißungen, die in diese Richtung gehen, bezüglich des tausendjährigen Reichs selber. Mhm. Ne? Und in dem Sinn hat es schon einen Bezug, aber nicht so, dass man sagen kann, jeder, der seit dem Kreuz krank wird, hat ein Recht auf Gesundheit. Ja? In diesem Sinn ist es nicht auf derselben Ebene wie die Sünde, wo man wirklich sagen kann, wenn ich jetzt an den Herrn Jesus glaube, dann weiß ich, meine Sünde ist mir vergeben, ich komme in kein Gericht mehr, das kann ich ganz sicher wissen. Aber diese Gewissheit ist mir in Bezug auf Krankenheilung nicht gegeben. Ja? Und deswegen kann man das nicht so verstehen, wie es die Pfingster verstehen. Dennoch ist in einem weiteren Sinn Krankheit genauso wie aber auch viele andere Dinge, die den Shalom, den Frieden, das Wohlergehen der Menschen beeinträchtigen, sind natürlich durch das Sühnopfer aufgehoben und werden im tausendjährigen Reich als Fluch von den Menschen weggenommen werden. Zum Beispiel auch das Misslingen von Arbeit. Ja. Wie viel Arbeit tun wir, die misslingt? Ja, wir arbeiten umsonst, wir mühen uns letztlich und im Schweiße unseres Angesichts und es kommt nichts dabei raus, das ist der Fluch der Sünde, das wird dann weggenommen sein. Ja? Aber das gilt nicht für die Jetztzeit und für einen Gläubigen. Ich kann auch nicht sagen, ich bin gläubig, also gelingt mir jede Arbeit. Und mir passiert kein Misserfolg. Ja? Das stimmt einfach nicht.
vielleicht Ergänzungsfrage. In der Endzeit, so sagtest du, auch wird dem Teufel Macht gegeben, Zeichen und Wunder zu tun in der Endzeit.
Ja.
Wird ihm auch das Zeichen gegeben, oder was denkst du, Tote aufzuwecken?
Gut, ich meine, das ist natürlich eine gute Frage. Der Bonnke hat mal auch in einem Interview ein bisschen gezuckt, wo ihn die Leute darauf angesprochen haben, dass da so Tote auferweckt worden sein sollen. Und er hat dann halt gesagt, naja, die Leute kommen, werden vor mich hingelegt und man sagt, die sind tot und ich bete und sie stehen auf, also dann wird es eine Totenauferweckung sein. Ja? Das heißt, die waren natürlich auch noch nicht leichenstarr und das ist im Grunde ein Betrug. Ja. Aber ich denke nicht, dass der Satan eine echte Totenauferweckung machen darf, denn ich denke, dass die Herrschaft über Leben und Tod behält sich Gott vor, aber scheinbare Totenauferweckungen vielleicht sogar in Menge.
Ja. Ich habe noch die Frage, mir ist sehr unterschiedlich klar zwischen Gebeten, also Satan gebeten, dass er dies und jenes nicht mehr tut, und dieses bei einem angefochtenen Menschen, Christen, der zum Beispiel vor einem Dienst, wie du sagst, durch Krankheit geschlagen wird oder aufgehalten wird, wenn er sagt, wie hast du gesagt?
Ich widerstehe dem Satan.
Ja, genau. Ja. Ist das jetzt der Unterschied darin, dass man im Gebeten im Namen Jesus Satan anspricht, oder worin besteht der Unterschied?
Gut, also dazu hätte ich einfach nicht die Freiheit. Hm. Ja, sehr interessant, dass sogar der Erzengel Michael zitiert wird. Im Judasbrief ist es, glaube ich, mit der Herr schelte dich, Satan. Der hat ihn also nicht persönlich angesprochen und gesagt, verschwinde, so wie es die Charismatiker gerne tun. Die sagen, hau ab, Satan, ich zertrete dir den Kopf und was nicht für dumme Sprüche. Und merken gar nicht, dass sie gar keine Widersacher des Teufels sind, sondern Marionetten des Teufels mit diesem Ganzen. Ja? Denn wir sollen nicht Mächte lästern und der Satan ist ein Fürst der Finsternis, der von Gott mit Autorität ausgestattet wurde. Das wollen wir uns ja mal klar sein. Ja? Die Charismatiker in ihrer unbiblischen Sicht sagen, der Teufel hat sich die Macht geraubt von Gott. Was ist das für ein Gottesbild? Ja, das ist ja unmöglich. Wir lesen in der Offenbarung, ich habe es gerade gelesen, es wurde ihm gegeben. Sogar, dass der Satan Gott lästert, muss er sich die Erlaubnis vorher erfragen. Ja? Es wurde ihm gegeben, Lästerungen auszusprechen, dem Antichristen, dem zweiten Tier. Also Gott ist der souveräne Herrscher über alles. Und Gott hat es so gefügt, dass der Satan für eine gewisse Zeit Macht hat auf der Erde. Und wenn er Wunder tun will, dann muss er Gott erstmal dafür fragen. Ja, und dass er es tun darf, ist ein Gericht Gottes über die Menschen, die Wahrheit Gottes abgelehnt haben. Das sagt die Bibel. Und ich denke, in dem Sinn müssen wir das verstehen. Ja?
Ja, ich würde das also ergänzen, ich spreche niemals mit den Mächten, sondern ich bete zu Jesus. Nicht?
Ja.
Hilf du mir jetzt auch immer wieder, damit ich dir dienen kann, damit ich dich verherrlichen kann. Denn das spürt man ja, wenn Versuchung kommt. Ne?
Also, ja, das wäre meine zweite Frage.
Ja, so würde ich das machen.
Ob man dann nicht, sagen wir mal, ein angefochtener Bruder, wenn der das so sagt, ob er dann nicht eher einfach sagt, Herr Jesus, ich stehe unter deinem Schutz und du kannst
handeln. Ja. Sicher, klar. Ich meine, die Bibel sagt nur in 1. Petrus 5 ganz klar, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ja? Und die Verheißung nehme ich für mich. Mhm. Ja?
Was würde das heißen, widersteht?
Ja, ich kann zum Beispiel aus meiner Sicht sagen, ich widerstehe den und den Angriffen des Feindes, Krankheit, üble Gedanken, ich widerstehe denen. Mhm. Ja? Und
würde
bete.
Aber jetzt nicht heißen für
nicht
dich,
anderen,
dass du sagst, im Namen Jesu weiche von mir.
Nein, nein. Ich würde den Widersacher nicht ansprechen. Ja? Denn ich glaube nicht, dass wir dazu die Kompetenz und Befähigung haben und dass das irgendwas Gutes bewirken kann. Wir sollen mit dem Herrn reden und der Herr handelt an dem Widersacher. Ja? Denn er ist der dem Engel und Mächte unterworfen sind. Und das ist genau der Unterschied. Die Charismatiker sagen, du hast die Vollmacht, du als Mensch musst binden, lösen, gebieten, in Existenz sprechen. Gott kann gar nichts ohne dich und deinen Glauben. Ja, das ist eine Unverschämtheit. Die reden in einer lästerlichen Weise über den allmächtigen Gott. Das ist eine Katastrophe. Ja?
Also ich würde so weit gehen, dass ich sage, mich zu Jesus bekennen. Ich gehöre Eigentum Jesu Christi. Punkt. Nicht? Also das wird das Bekenntnis zu Jesu, aber überhaupt keinen Kontakt mit dem.
Ja, aber es gibt so viele, Entschuldigung,
die Geschichte auch davon, da wird ein Kind gefragt, was ist, wenn du angefochten wirst? Mhm. Und dann sagt das Kind in seiner Kindlichkeit einfach, wenn der Teufel an der Tür klopft, dann schicke ich Jesus an die Tür. Mhm. Und der schickt ihn weg.
Mhm. Ja, ja,
einfach,
ja,
ganz das einfache, ist ja, ja. Geschichte. Oder man, dass man in angefochten sein, dass man dann einfach, da gibt es ja auch nur eine Stelle, ich fällt jetzt nicht ein, wo das ist, dass man jeden Gedanken unter den Gehorsam Jesus stellt.
2. Korinther 10.
Ja, ich möchte da Zeugnis geben. Schon vor Jahren bin ich also auch sehr angefochten geworden. Wobei der Teufel, also oder in einer Person, mir das vorwarf, was zu 80% stimmte. Ja? Und dann sagte, und dennoch, wenn alles stimmt, Jesus hat mich lieb. Ne? Ich gehöre zu Jesus. Und da war sofort Ruhe. Ne?
Hm. Ja, vielleicht, du hattest, glaube ich, noch irgendwas ergänzen wollen.
Viele
nochmal.
Praktizieren das auch. Ich kenne auch Christen, die gar nicht charismatisch sind, die aber auch so beten oder so reden. Und das geht ja eigentlich auch so in dieses Händeauflegen, ja? Wird ja nicht nur von Charismatikern gehandhabt.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, also wie gesagt, ich sehe das kritisch. Ich denke nicht, dass das richtig ist. Ich denke, dass man da in Gefahr ist, einen Übergriff in die Mächte der Finsternis zu machen, letztlich sich sogar in spiritistische Sünden zu verstricken. Das hängt eben auch mit der Dämonenaustreibung zusammen, die ja auch nicht nur von Charismatikern, sondern auch von Antikarismatikern sogar praktiziert wird. Und das Ergebnis ist aber immer das Gleiche, dass man letztlich eine Grenzüberschreitung betreibt in die Macht der Finsternis hinein und sich dann auch verstrickt.
Also wenn du jetzt jemandem die Hände auflegst, oder meinst du jetzt das Gebet, ich gebiete?
Ja, beides. Also auch Handauflegung ist im Grund ein Zeichen der Apostel gewesen, wo es um Heilung ging. Und was uns angeht, haben wir keinen Auftrag, Hände aufzulegen. Es sei denn, man könnte sagen, nach dem Vorbild von Apostelgeschichte 13 bei der Aussendung von Missionaren oder Dienern für den Herrn, da würde ich das für berechtigt halten, aber nicht zum Beispiel bei der Heilung von Kranken. Zum Beispiel lustig, gell? Wenn man Jakobus 5 anguckt, 80% der Leute sagen, da steht, die Ältesten sollen die Hände auflegen. Ja? Das steht hier aber nicht. Da steht, sie sollen über ihm oder für ihn beten. Da ist nichts von Händen die Rede. Aber jeder denkt, das war mit Handauflegung, ja? Nee, das ist ein Zeichen der Apostel gewesen. Sie sollten sich eins machen mit ihren israelitischen Landsleuten, um praktisch für Heilung zu beten. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt heute Kranken die Hände auflegen sollten oder auch dämonisch Belasteten schon gar nicht, wenn du dich da eins machst. Das gab es nämlich auch schon. Dann ging die Belastung auf den über, der da versucht hat, eine Befreiung zu organisieren. Ja? Das ist nämlich ganz schön gefährlich auch. Ja? Das sollte man nicht machen.
Ja, im nächsten Vortrag kommen ja die Fragen wieder zur Geltung, wenn es um innere Heilung und Befreiungsdienste geht. Ich denke, da können wir dann da noch drauf eingehen. Vielleicht singen wir noch von Hedwig von Redern die beiden letzten Strophen.